Hallo, der LK. Der LK, der LK, der LK, der LK.
Hurra, hurra, da. Der Kobold mit dem roten Haar. Was trinkst du da?
Ich trinke Matcha, ich will ja nicht leiden. Heute läuft's gesund, Matcha-Latte ja. Bei mir zu Hause. Mache ich mir öfter mal, ist ganz lecker. Ich weiß, mittlerweile habe ich ihn perfektioniert. Ich weiß, wie man anmischt. Und da muss man mit so einem Besen da durch und so. Erstmal klein, ne, eine kleine Mischung machen, also dass es so eine Art Paste wird.
Ja.
Dann ein bisschen Wasser rauf, dann mit Besen durch, das schaumig schlagen.
Ja.
Dann mit Wasser angießen. Und dann, wenn du willst, noch ein bisschen, nicht zu viel Schaum obendrauf, ne? Hafermilch, normale Milch, wie du es halt gerne hast.
Ach, das, was ist denn für sie normale Milch? Schön grün ist er auf jeden Fall. Wie kam ich drauf? Ach so, wir hatten so schön gereimt. Ich dachte eigentlich, wir könnten mal so eine Folge nur in Reimen machen, aber ist jetzt zu spät.
Ja, das müsst ihr aber gut vorbereiten.
Nein, oder? Eben nicht. Wir sind ja Jazzer.
Das ist ja mein Rap-Podcast.
Genau. Wir könnten ja vielleicht ein paar Rapper einladen, die dann hier. Ja. Je länger ich drüber nachdenke, umso schlechter finde ich die Idee, die ich da gerade geäußert habe.
Na gut. Wenn du an all die Rapper denkst, die ich dann anfragen werde.
Ja, oder was? Ich habe gerade dran gedacht, dass wir sind ja Kinder der 90er Jahre. Und also es fällt ja quasi in unsere Schulzeit, dass Deutschrap populär wurde. Ne? Ja,
klar.
Und dann weiß ich noch, dass dann Freestyle auch cool wurde.
Ja.
Und dann wurde auch
also gerne mal... Specs war der beste, war so ein richtig guter Freestyler. Ich glaube, Pot oder so. Specs, kennst du noch? Nicht mit E geschrieben, wie die Zeitung, sondern mit A.
Specs. Nein, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass gerne gefreestylt wurde und es war wahnsinnig cringe, weil es auch gar nicht mal so gut war. Es ist gar nicht so einfach, glaube ich, was zu freestylen, was dann wirklich dem Test der Zeit standhält. Ich muss an so eine NDR-Doku denken, auch irgendwie über Deutschrap oder sowas. Da gibt es so einen Ausschnitt, also tatsächlich muss man sagen, absolut Respekt, wo die die absoluten Beginner aus Hamburg in, glaube ich, irgendeiner öffentlich-rechtlichen NDR-Doku auf so einer Treppe sitzen und so erklären, was sie da machen. Also da war so Hip-Hop noch was Neues. Und dann freestylen die. Und es ist, also nicht von,
unter aller Sau.
Nicht von dieser Welt, wie erbärmlich schlecht das jetzt auf so einem absoluten Niveau ist. Es hat natürlich trotzdem total Charakter und so, sagt man dann immer. Würde man nicht mal sagen, ne? Das hat Charme. Aber es ist wirklich erstaunlich.
Es ist erstaunlich. Also, ich höre da verschiedene Stimmen zu. Es gibt wohl noch Rapper, die es hin und wieder so als Zaubertrick benutzen, als Partygag.
Ja.
Aber eigentlich machen sich alle mittlerweile darüber lustig. Das habe ich auch schon mitbekommen.
Ja.
So, das wird so ein bisschen so spaßeshalber so, wenn sie mal so Backstage abhängen.
Ja.
So machen sie so hahaha, hier wird ein bisschen gefreestylt so. Ja. Oder halt irgendwie, um so ein bisschen auf einer Party irgendwie so einen Partytrick zu führen. Aber klar, Teil einer Show oder eines so vorgeführten Skills ist es nicht mehr. Ja, schade eigentlich.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich vermisse den Freestyle also, dann doch ein bisschen.
Genau. Googelt das mal, absolute Beginner Freestyle. Es ist wirklich herrlich. Und genau, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass man auch so natürlich so halb im Spaß früher so, dass junge Leute dann anfingen so.
Du hattest gerne mal den Frühstücksflockenrap.
Der Frühstücksflockenrap, das war quasi da schon mein früher, also ich bin ja quasi auch so eine Art, wie, Art Bio-Vordenker.
Ja.
Ich habe dann gerne den Frühstücksflockenrap ausgepackt. Den hatte ich so halb vorbereitet, aber habt ihr natürlich einmal ergänzt durch tagesaktuelle kulinarische Ergüsse.
Genau, das ging ja damit auch weiter mit dem Freestyle. Also später hatten wir das Format Feuer über Deutschland. Kennst du das?
Nein.
Kennst du nicht?
Nein.
Ich glaube, es wurde präsentiert von Kool Savas.
Okay.
Es war so ein frühes auch ein Phänomen in den Nullerjahren im Internet, glaube ich, auch aufrufbar oder so. Da wurden aber so DVDs verkauft und so. Da traten dann so Crews gegeneinander an. Und das war so dieser Anfang dieser, später gab es Rap am Mittwoch, dieser Battle-Kultur, wo Leute halt a cappella sich gegeneinander so fertig gemacht haben. Aber irgendwie schon, es wurden so Themen mitgenommen, die aktuell wirkten, aber es war schon vorbereitet.
Ja.
Also und diese Battles, die waren so Zeilen schon so vorbereitet. Deswegen, da haben sie sich eigentlich schon nicht mehr getraut, das richtig Freestyle zu nennen. So.
Ja.
Also es war dann eher so Battle-Rap.
Ja, fällt mir schwer, da heutzutage noch Genuss dran zu finden.
Aber Rap am Mittwoch mochtest du auch nicht?
Doch, Rap am Mittwoch mochte ich, weil sich da Leute bis aufs Blut beleidigen. Da gefällt mir aber vor allen Dingen das Beleidigen. Ich habe auch nichts gegen Dissen. Das möchte ich jetzt auch nicht in einen Topf werfen. Und auch bei Rap am Mittwoch ist das auch nicht alles gefreestyled.
Sondern meine ich auch. Das ist ja genau.
Da gehen ja Leute hin und überlegen sich halt ultra geile Beleidigungen. Vielleicht wissen die kennen ja, schon die Gegner. Ich weiß es gar nicht, ob das
wirklich. Das ist halt die Frage. Das habe ich mir nicht gecheckt, ob sie die Gegner kennen und sich deswegen ganz gut vorbereiten können oder ob sie im letzten Moment sich noch überlegen, gleich kommt der, dann muss ich den und den nochmal auspacken.
Naja, ich habe neulich ein Interview gehört mit Finch, früher Finch Asozial, der erzählte, dass er auch so bei Rap am Mittwoch eingestiegen ist. Rap am Mittwoch war ein nochmal
War so ein YouTube-Format.
Naja, es war vor allen Dingen eine Live-Veranstaltung in Berlin, der Zehner. Ja. Gehostet von, mittlerweile ausgestiegen aus dem Rap-Betrieb, auch wegen doch zunehmendem Antisemitismus.
Ben Salomo.
Ben Salomo, genau, war der Host. Ja. Der hat das so ein bisschen initiiert. Und Finch Asozial erzählt, dass er da, das Freestyle eigentlich nie sein Ding war, sondern er da einfach so Raps vorbereitet hat. Also ich gehe mal davon aus, dass man das da vorbereiten konnte. Aber auch jetzt unser Frühstücksflocken-Rap und sowas, wenn das quasi so ein bisschen humoristisch ist, kann ich das auch noch ertragen. Ich erinnere mich aber an Leute, auch so aus unserer Schulzeit, die da einfach auch ein bisschen zu viel Ernsthaftigkeit an Tag gelegt haben. Also auch gerade in deinem engeren Freundeskreis erinnere ich mich an zwei Leute, die sich für hervorragende Freestyle-Rapper hielten.
Ja, okay. War das ein Zeichen, war das ein Zeichen der Jugend? War das ein Zeichen dieser etwas engstirnigen Rap-Szene? Oder war das ein Zeichen der Zeit?
Das war
ein... Weil so eine gewisse Engstirnigkeit in den Subkulturen Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, so eine Strenge, gab es ja auch woanders, oder?
Ich glaube nicht, dass es ein Phänomen der Zeit ist. Ich glaube, es ist ein Phänomen der Subkultur. Ich glaube, zu jeder Zeit nimmt sich jede Subkultur unterschiedlich ernst. Ich glaube, es bleiben dann halt nur bestimmte Sachen übrig. Und bei sowas wie Freestyle-Rap sagt man dann vielleicht 20 Jahre später, das ist vielleicht doch ein bisschen peinlich gewesen, oder es fehlte da an Substanz. Ich würde nicht sagen, dass Ende der 90er oder so Leute besonders ernsthaft waren und es heute nicht mehr sind.
In diesen Subkulturen?
Ich glaube, das ist überall. Ich glaube, jede Subkultur nimmt sich zu jeder Zeit ernst.
Ja.
Ist ja auch okay. Weiß ich nicht. Wieso? Was würde denn für dich dafür sprechen, dass das ein Zeichen der Zeit war?
Naja, ich habe das Gefühl, dass ich so geprägt bin von so Subkulturen, die so wahnsinnig mit einer adonösen Strenge irgendwie an irgendwelchen Szenecodes und Regeln halt an die Sache rangeht, wo man so dann auch noch in den Nullerjahren wahnsinnig vorsichtig sein musste, wie man in die Öffentlichkeit tritt, wenn man zum Beispiel selber eine Band hat und so. Und hat das Gefühl, dass das auch weitergetragen wurde von den entsprechenden Medien. Und dass sich so ein bisschen aufgelockert hat dann in den 10er Jahren. Aber das ist so, ich weiß nicht,
ja,
das ist so
eine Frage an dich. Ja, es ist schwer zu sagen, ja, weil du in der Zeit, wo du 16 bis 24 warst, hast du wahrscheinlich viel mit Leuten zu tun gehabt, die irgendwie sowas besonders ernsthaft betreiben. Da gibt es dann vielleicht so ein bisschen Altersmilde mittlerweile in deinem Umfeld. Ich glaube, du hast auch nicht mehr so viel mit so jungen Leuten zu tun, die irgendwas so ernsthaft
betreiben. Was? Ich wohne mit denen zusammen.
Ja, aber die sind ja fast sogar noch ein bisschen drunter, ne?
Ja.
Aber du, ich würde mich freuen, wenn da Familienmitglieder von dir ambitionierte Battle-Rapper werden und dann...
Leider gar kein Rap-Interesse bisher.
Leider, zum Glück.
Mhm. Ja.
Genau, du fragtest, ob das ein Rap-Phänomen war. Das war so ein bisschen die Musik der Zeit und das war auch tatsächlich im Nachhinein ja gar nicht so eine gute Zeit für Rap, weil das war quasi so unsere Oberstufenzeit, Anfang der Nullerjahre. Da war so Eimsbusch auf dem Peak, der dann doch so eigentlich im Nachhinein so ein bisschen besser, finde ich, noch heute dasteht. Nämlich so dieser frühe Berliner Gangster-Rap, der war noch nicht so richtig etabliert. Und dann, man suhlte sich dann so ein in seinem Gymnasiasten-Schlaumeier-Rap, so diesem Backpacker-Rap. Habe ich wirklich nicht besonders viel für übrig, muss ich ehrlich sagen. Das geht anderen Leuten anders, für die ist das auch die goldene Zeit. Ich cringe.
Du cringest?
Ja.
Weiß nicht, also ich würde, es ist ja wie mit den Chili Peppers. Ich erwähne sie immer wieder, weil es mir eigentlich darum geht, halt Dinge, die cringe sind, auch trotzdem cool finden zu dürfen. Und ich irgendwie habe ein ähnliches Verhältnis zum Gymnasiasten-Rap.
Okay, eigentlich. Muss man dabei gewesen sein.
Irgendwie schon so, also generell so dieses sich peinlich finden von irgendwie Vergangenem, das ist doch etwas, da hat man eigentlich keinen Bock drauf, oder?
Doch. Auf jeden Fall. Ich ja. Sorry für den Pointshit, aber ich finde das heilsam im Nachhinein anzuerkennen, wie peinlich Sachen mal waren. Aber genau, ich bin die Engstirnigkeit der Rap-Szene zu dieser Zeit. Ich habe ja auch schon mal die Geschichte erzählt, dass es mich in meiner Schulzeit, als ich ambitioniert Musikinstrumente lernte, wahnsinnig nervte, wenn Rap-begeisterte Leute aus meinem Freundeskreis sagten, cool, spiel mal ein Beat.
Ja, hast du schon oft erzählt.
Habe ich schon oft erzählt, genau. Aber das ist für mich wirklich sinnbildlich dafür, weil eigentlich Musik, das Heiligtum der Musik, eigentlich im Prinzip nur eine bessere Untermalung für ein Freestyle-Rap war.
Ja.
Und das kann kein Dauerzustand sein, deswegen hat der Test der Zeit diese Musik bestraft.
Ja.
Und zum Beispiel die wunderbare Jazzmusik nicht.
Nee, das stimmt. An die lassen wir sowieso nichts kommen, aber ja, wie wahnsinnig gut wir uns über Rap und da eigentlich dann doch auskennen, obwohl so, das so verbunden ist mit so Cringe-Gefühlen.
Ja, du liebst ja Rap. Wie gesagt, ich bin mittlerweile so durchtherapiert durch diesen Podcast, dass ich wirklich offen zugeben kann, ich habe ehrlich gesagt für Rap und Hip-Hop nicht so viel übrig. Ich muss es mir immer wieder eingestehen. Hm. Es ist eigentlich wirklich, das ist wirklich eine Musik, die ich in meinem Leben wirklich kaum gewinnbringend gehört habe und wenn auch immer eher so als Comedy. Mir geht es oft so, dass ich zum Beispiel so deutsche Rap-Alben von Leuten, die deutschen Rap oder Hip-Hop machen, die höre ich dann einmal oder zweimal, dann ist es so wie, was ist, ich keine Ahnung, ein Film, den man einmal geguckt hat oder ein Buch, das man einmal gelesen hat oder besser noch eigentlich, es wäre schon überhöhend, eigentlich wie ein Witz, den man einmal gehört hat. Ja. Und beim zweiten Mal ist er dann auch gar nicht mehr so lustig. Und, und daran merke ich, dass Rap-Musik auch von den Rezeptoren bei mir auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Während ich andere Musikarten teilweise einfach immer und immer und immer und immer und immer wieder hören kann, geht mir das bei Rap einfach nicht so.
Ja. Also ich werde jetzt auch nicht zum großen Rap-Verteidiger. Ich bin
doch,
ja
bitte,
nicht
der bitte.
Bin ja nicht der Markus Steiger des Jazz-Podcasts hier. Das kommt ja auch immer so ein bisschen komisch rüber, wenn man derjenige ist, der dann so Rap erklären muss.
Doch,
und sagen
bitte.
Muss, warum das kulturell das
Segment,
hochwertig
ist. Das Segment
ist.
Haben wir hier noch gar nicht. Habe ich eh auf meiner Liste. Ich wollte mir eigentlich von dir nämlich eh nochmal so mich in den Rap einführen lassen.
Aha.
Müssen wir auch nicht heute machen.
Ja, das ist ja letztlich auch einfach, dann reden wir über Geschmack und so. Ich höre mir das halt einfach hin und wieder gerne an. Und ich finde, dass Rap eigentlich auch ein erstaunlich hohes Potenzial birgt, wenn nämlich die Performance im Vordergrund steht. Also einfach die pure Rap-Performance ist eigentlich alles, was hinten an Beat und Instrumental passiert, eigentlich relativ egal. Mein Gefühl ist, dass das der Deutschrap noch nicht so richtig erkannt hat. Mit egal meine ich nicht doof, sondern mit egal meine ich Potenzial. Man kann da viel mehr wagen. So, und das machen uns auch amerikanische Rapper vor. Ein erstes Beispiel ist natürlich Kendrick Lamar. Aber ich finde, da ist eigentlich ein hohes Potenzial. Dafür müsste man natürlich Rap als etwas sehen, wo der Rap als Performance erstmal sozusagen sowieso gesetzt ist. Und die Musik hintenrum, du könntest ja theoretisch ohne Probleme so Ornette Coleman-mäßige Beats. Instrumentals bauen. Ja so für Rap, wenn die Performance einfach stimmt. Und das wäre geil. Und genau. Und dieses Potenzial sehe ich eigentlich nur im Rap. Also so ein zugleich kommerzielles und experimentelles Potenzial, das so zu verbinden. Das könnte im Rap möglich sein. Es wird bisher nicht genutzt in Deutschland, meiner Meinung nach.
Ja, stimmt. Ja, aber das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass auch Rap auch irgendwie gar nicht reine Musik ist, ne? Sondern irgendwie ja an so einer speziellen Schnittstelle aus so Musik und ja, Poesie oder so, also oder auch so ein bisschen Schauspiel, Performance. Ne? So viel ist kein.
Ja, mich interessiert schon da die rhythmische Komponente. Also ich bin schon an MCs interessiert, wo ich einfach die Art und Weise mag, wie sie Rhythmus interpretieren. So. Also das ist schon das, was ich am spannendsten finde. Deswegen, ich höre ja selten auf Texte so, also auch bei anderen Musikrichtungen, sondern ich mag bei Rap tatsächlich dann auch, würde sagen, die, eigentlich eher so die Phonetik.
Ja.
Die rhythmische, ja.
Ja, ich möchte auch niemals einen Rap madig machen. Hört ihr mal euren Rap. Ich merke nur, es ist wahrscheinlich die populäre Gattung, die mich am wenigsten erreicht. Und das liegt auch an der Geschwätzigkeit dieser Stilistik. Ich versuche ja auch eigentlich immer so ein bisschen weg von Inhalten zu kommen.
Ja.
Und das macht mir diese semantische Ebene in der Musik, also wenn wir auch gegen Beipackzettel hier manchmal wettern und sowas, was wir hätte in Wirklichkeit gar nicht tun, aber so da ist mir einfach die Geschwätzigkeit der Rap-Musik im Weg. Die zerstört mir meinen Genuss an der Musik.
Ja.
Ich bin hier derweil übrigens, während wir darüber sprechen, auf die Seite Who Sampled gegangen. Das ist ja so eine Seite, da kann man Samples nachverfolgen, wer was gesampelt hat. Und es gibt übrigens 16 Mal ist gesampelt worden Ornette Coleman. Könnt ihr mal gucken, ob ihr da irgendwas von kennt.
Okay.
Ja. Ich nicht, weil ich keine Ahnung von Rap habe. Ja. John Coltrane wiederum 186 Mal gesampelt. Wer hätte das gedacht?
Hätte das gedacht.
Ja. Mich interessiert übrigens auch Sample nicht besonders.
Das muss ich ehrlich,
fällt mir immer wieder auf.
Ja, muss ich auch ehrlich sagen, das ist mittlerweile etwas, was so ein bisschen unter die Räder gekommen ist im Zuge der, wir reden oft darüber, der Art und Weise, wie produziert wird, so dass man so wahnsinnig unbeeindruckt ist von digitaler Musikproduktion und Samples und so. Ne?
Also beeindruckend tut's mich dann schon, also weiß, es ist ja tatsächlich so, da muss man tatsächlich den Rap oder den Hip-Hop ja mal loben dafür. Der hat es ja geschafft, bestimmte Arten von Musik, also die wunderbare Soul und Disco und Funk-Musik, wieder so einer neuen Generation zuzuführen. Also bekanntestes Beispiel ist sicherlich das Stück, wie heißen nochmal diese The Hip, The Hop, The Hippel, 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 Hoppel, Hoppel, die Hop. Rapper's Delight heißt das so, ja?
Rapper's Delight, ja.
Das ist ja das ist ein,
the message.
Das ist dieser tolle Basslauf, das ist ja zum Beispiel ein Stück der Gruppe Chic, ne?
Ja.
Good Times heißt das.
Also Good Times.
Genau, ganz, also und davon gibt es ja unzählige Beispiele, dann merkt man Jahre später, ach guck mal, das ist ja da gesampelt und so. Zum Beispiel, ich spiele manchmal Bass hier am Schauspielhaus bei der Inszenierung von Ein Sommer in Niendorf von Studio Braun. Und dann gibt es irgendwann so eine Szene, wo so eine Art, ich will nicht spoilern, aber sowas Monsterartiges auf der Bühne erscheint. Und das Orchester spielt dann die Godzilla-Musik.
Ja, das geht dann so.
Und dann fällt, spiele ich das und merke so, ach, das klingt doch wie, was ist das, Pharaoh Monk, Get the Fuck Up, Simon Says Get the Fuck Up. Und dann merke ich so, ah ja, da hat jemand den Godzilla-Soundtrack gesampelt in seinem Rapstück und ich wusste es gar nicht. Das fällt mir dann auf, wenn ich das Original höre, so rum,
ja.
Bis ausgestiegen, ja. Ne?
Nee, ich bin noch dabei.
Okay, genau. Also da, und sowas passiert ja immer wieder, dass man irgendwie ein Rap-Stück hörte oder passierte immer wieder, dass man ein Rap-Stück hörte und merkt, ach guck mal, das ist ja ein Sample, der kommt ja eigentlich aus irgendwas von Marvin Gaye oder so.
Ja.
Das ist, finde ich, ja wieder toll. Und da, wir müssen eigentlich quasi in unserer Ideologie, die ja das Analoge neuerdings, das Analoge und das Echte und das Handgemachte hochhält, müsste man ja sagen, dass Sampling eigentlich eine wertvolle Technik ist.
Ja.
Weil die quasi mit dem Auratischen eines anderen Werkes der Beliebigkeit der digitalen Musik trotzt. Könnte man sagen.
Könnte man sagen, ja.
Was nicht dafür sorgt, dass ich jetzt mehr Rap höre. Ich kann ja auch die alten Platten hören. Die alten Soul-Platten, die gefallen mir besser. Aber wie gesagt, das oder nicht, würdest du nicht sagen, das ist doch eigentlich toll an Rap, dass das Rap geschafft hat?
Ja, doch, ja. Auf jeden Fall. Eigentlich so eine Art Destillat. Ja. So eine Konzentration auf so ein musikalisches Destillat und gucken, was man daraus
ja.
macht. Was ist das Beste an diesem Stück? Das nehme ich und mache daraus wieder einen Hit oder so. Das ist eigentlich gut, ja. Also hat mich auf jeden Fall früher auch begeistert.
Was?
Also ich, ja, also so rauszufinden, wenn ich irgendwas höre,
ja.
Also beziehungsweise wenn, als ich dann so Rap gehört habe und dann ich denke so, ah, okay, darin hören die quasi den Hit, indem sie halt, was weiß ich, habe ich schon mal tausendmal gebracht, ne, dieses Bobby Timmons Beispiel bei Freundeskreis ja. oder so. Und man sagt, ach, die haben das Intro gehört und hatten sich gedacht, ach, bei dem Intro, daraus können wir einen Hit machen und so.
Ja.
Und das finde ich, das ist ja irgendwie ganz inspirierend, so über Musik nachzudenken. Wo hörst du eigentlich Potenzial?
Ja.
So bei vielleicht Dingen, die Bobby Timmons selber gar nicht gehört hätte.
Ja. Genau, wenn ich mich da reinversetze, finde ich auch, das finde ich das eigentlich fast auch ein schönes Mindset, so als Hip-Hop-Beatbauer, wenn ich so durch die Welt gehe und immer Musik höre.
Ja.
Und denke, ach toll, da kann ich ja was anderes draus bauen. Ist ja auch nachhaltig, muss man sagen. Jetzt gerade, wenn wir viel über so Ökologie sprechen, die letzten Jahre, ist ja nachhaltig. Also das ist ja wie Recycling.
Ja, stimmt.
Wenn keine neuen Ressourcen verbraucht.
Dass nicht noch wieder neue Waffs irgendwo hochgeladen genau. werden müssen.
Ja, oder neue Aufnahmen.
Das alles, weiß wie viel Dreck, digitaler Dreck.
Na, Bobby Timmons hat das Klavier ja schon aufgenommen. Das heißt, wir sparen jetzt wieder Studiokosten.
Ja, ja.
Auch die ganzen, die Übezeit.
Ja.
Das kostet ja auch alles. Ist auch sparsam. Es ist gleichzeitig ökologisch und sparsam. Nein, genau, weil das muss ich sagen, es geht mir in meiner musikalischen Biografie so, und das Bobby Timmons Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist eins, dass ich sehr oft, genauso wie das übrigens auch mit diesen Eurodance-Remixen war in den 90er Jahren, dass ich viele Musik erst als Rap-Stück kannte und mir dann irgendwann auffiel, das gibt ja das Original. Also ist was?
Willst du mit mir gehen?
Genau. Von der Gruppe
Tobi und Bo.
Ja, also die 5 Sterne Deluxe.
Fünf Sterne,
das ist eigentlich Hard to Handle von Otis Wedding, wie wir mit der R-Schwäche sagen. Genau, und solche Sachen, da gibt's ja die schönsten Beispiele. Es geht mir bis heute manchmal so, dass ich dann, was weiß ich, man irgendwann lernt man dann doch diese alten Stücke kennen und hört dann nochmal irgendein Rap-Stück und merkt, ach huch.
Ja.
Also ich wette auch, wenn ich jetzt mal so so Classic Oldschool-Rap-Alben, irgendwelche Tupac-Platten oder was, oder so. Ja, Wu-Tang Clan, was man damals so gehört hat. Wenn ich das jetzt nochmal hören würde, 20 Jahre später, würden mir plötzlich Sachen auffallen.
Ja.
Wie zum Beispiel, ach huch, das ist ja, das kenne ich ja, das ist ja irgendwas von, ne?
Ja.
Gar nicht so schlecht.
Nee, gar nicht so schlecht. Und dieses ist das auch nicht der Refrain, ne, im Original?
Das ist die Intro, das Intro-Riff.
Das Intro.
Ja.
Ja, das meine ich, das ist halt so, man erkennt so, man hört sich sowas an und erkennt so Potenziale, Dinge, die einem selber gefallen, aus denen man dann halt einen Hit schustern würde. Was ich eigentlich ganz cool finde, um für die eigene Meinungsbildung, musikalische Meinungsbildung, was gefällt mir eigentlich? Ja. Die eigene Geschmacksbildung ist eigentlich, Sample hat ein gutes Potenzial. Genau, nur durch diese generischen Möglichkeiten, die man mittlerweile hat, ist es wahnsinnig unbeeindruckend leider geworden. Schade.
Aber toll, muss ich sagen. Guck mal, wie wir das jetzt geschafft haben, einfach so mit so einem Palaber über Rap, wo wir eigentlich über Rap lästern wollten, jetzt doch nochmal full circle den Rap wieder empfehen, weil wir auch doch...
Ich wusste, ich krieg dich klein am Ende.
Weil wir doch was Positives am Rap gefunden haben. Einzige, was nervt, ist das Gerappe da drüber. Ja, aber das ist ja zum Beispiel die Evolution. Mittlerweile gibt es ja diese sogenannten Study Beats. Das ist ja so eine große Szene. Das ist so ein bisschen, das hat ja so ein bisschen die Neoklassik abgelöst, dass man so im Hintergrund so einen oldschooligen Beat laufen lässt, zu dem man dann studieren kann, also studieren oder arbeiten kann.
Ja. Yeah.
Und da hat man ja auf den Rap verzichtet. Das heißt, das Destillat.
Es wird wieder neu destilliert.
Ja, ist jetzt quasi, also das, was übrig geblieben ist von dieser Stilistik, ist halt der nur der Beat.
Pass auf, Felix. Ja. Und jetzt stell dir vor, wir hätten halt einen Rap etabliert, in dem im Hintergrund die ganze Zeit Ornette Coleman gelaufen wäre. Ja. Das würde ja jetzt heißen, dass die Leute dann halt zu Ornette Coleman studieren würden und Hausaufgaben machen würden.
Ja.
Das wäre ja mega. Also das kann ja noch passieren, das Potenzial ist da. Dass sie halt darüber experimentive Instrumentals letztlich dazu nutzen, um halt Sachen im Kopf zu bekommen. Ist doch geil.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so ein bisschen, ich gehe da voll mit, aber das ist so ein bisschen wie halt diese, haben wir auch schon mal drauf referenziert, diese Phase im Leben von Arnold Schönberg, wo er dachte, diese 12-Tonreihen, die sind so catchy, wenn ich das einfach nur durchziehe, dann wird irgendwann jedes Kind sowas pfeifen.
Ja, also ich laufe öfter durch die Straße und mache das.
Ja.
Also wenn ich eine catchy 12-Ton-Reihe geschrieben habe, die geht mir tagelang nicht aus dem Ohr.
Ja. Ist auch eine 12-Ton-Reihe, klingt auch wie eine 2-5-1-Verbindung, oder? Genial, habe ich mir neu ausgedacht. Aber ohne Klavier, ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal ausprobiert, ob es wirklich so klingt, wie ich mir vorgestellt habe. Und ja, genial.
Hast du im Kopf ausgedacht, ganz ohne Zutun.
Kennst du das nicht? Das war manchmal so, das ist auch fast so eine Art wahrscheinlich Schutzreflex meines Gehirns, dass ich parallel oft über irgendwelche musikalische Problemstellungen, so ein bisschen wie so Rain Man-mäßig, nachdenke. Und wenn es stressig wird um mich rum, wird's doller. Kennst du das nicht?
Nee.
Ich habe das manchmal, dass in so Stresssituationen im Hintergrund irgendwelche komischen Akkordprogressionen durchgerechnet werden.
Ja, Felix, wo könnte das mit zusammenhängen?
Ja, mit einem kompletten Dachschaden?
Ja, ich würde mich in solchen Situationen nicht auf die Akkordverbindung konzentrieren. Versuch doch mal dann wirklich über das nachzudenken, was gerade aktuell wichtig ist.
Ja, das läuft, ich kann das nicht steuern, das läuft wie so parallel, das ist wie auf so einem zweiten Fernseher.
Ja, wer die Diagnose stellen möchte, nur zu.
Herzlich willkommen.
Dafür sind die Kommentare, die Kommentarspalten sind eröffnet.
Ihr könnt aber auch einfach jetzt 144 Folgen durchhören. Aber werden wir mal musikalisch, das ist ziemlich interessant, weil zum Beispiel eine Sache, über die ich viel, viel nachdenke, ist im Hintergrund sind solche Klänge oder alternativ solche Klänge. Hast du es erkannt?
Monsieur
Vögelchen. Genau, richtig, genau. Als allererstes war es die, wir kennen es als Halbton, Ganzton, Monsieur 2. Und dann bin ich rüber zu Monsieur 3. Das ist ein bisschen schwerer als Monsieur 2. Das wird, glaube ich, bis ich die Augen zumache, wird mir das ein Rätsel bleiben. Genau wie insgesamt Monsieur, weil es ist eine magische Musik.
Ja.
Ich danke nochmal an deinen Freund Florian Kien. Hamburger Star-Gitarrist, der letztes Jahr irgendwann, glaube Anfang letzten Jahres, so wirklich en passant im Vorbeigehen zu mir sagte, hier Messiaen-Modi und so schon mal ausgecheckt. Und das hat mich dann komplett angefixt. Und ich bin wirklich dieser Musik verfallen. Olivier Messiaen, wirklich eine magische Zaubermusik, die mich begeistert. Absolut.
Ja.
Finde ich, wirklich, es sind magische, außerweltliche Klänge. Und ich bin nach wie vor, komme ich nicht weg davon, diese Musik zu hören. Genau. Ich wollte aber über was ganz anderes reden, was mich darauf, worauf mich Messiaen brachte. Ja. Und zwar, wir haben ja neulich zum Beispiel ein flammendes Plädoyer gehalten gegen den Beipackzettel. Dieses ganze Drumherum.
Ja, ja.
Und dass das ja auch irgendwie nervt und die Musik muss doch für sich sprechen. Und dann haben wir uns irgendwie so in der Mitte getroffen, der guten Titel kann man dem Stück noch geben für Elise, das ist noch okay. Opuszahl wäre besser, aber wir sagen also, wir waren so ein bisschen
unentschlossen. Also wir waren auch selbstkritisch, wir können ja schwer komplett drüber herziehen, wenn wir irgendwie 145 Folgen über Jazz reden und dann so tun, als würde es hier nur um die musikalischen Inhalte, nur um die Zwölftonreihe oder was weiß ich gehen, das stimmt ja nicht.
Ja.
Wir lieben ja die Stories, also so ist es ja nun nicht. Deswegen, es geht da vielleicht eher so um die Art der Kommunikation vielleicht, oder?
Also, genau.
Wie bestimmte Themen in den Vordergrund gestellt werden oder so.
Also,
ich weiß nicht genau, wie wir uns davon jetzt genau abgrenzen können.
Nein, aber genau. Also ich weiß halt auch gar nicht mehr, worum es geht, weil ich weiß immer eigentlich meistens gar nicht so richtig, ich habe ein Langzeitgedächtnis wie eine Taube. Oder ein Goldfisch. Ja. Oder wer sagt denn nochmal, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
Irgendein Gorbatschow. Deutscher. Bei sowas sage ich immer Gorbatschow, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
Ich glaube, irgendein deutscher Bundeskanzler, Adenauer oder sowas. Oder Helmut Kohl, der vergisst auch Sachen.
Ja.
Schröder auch, viele Bundeskanzler. Tata, Entschuldigung, kleines Politkabarett-Segment zwischendurch. Also.
Willkommen in der Wochenshow.
Genau. Also auf jeden Fall habe ich mich eine spezielle Sache gefragt über die Entstehung der Musik. Und zwar kam ich drauf. Es gibt von Olivier Messiaen ein Stück, das heißt Das Quartett für das Ende der Zeit. Das ist ein Kammermusikstück, Klavier, Cello, Geige, Klarinette und ein super Titel, oder? Quartett für das Ende der Zeit.
So. Klingt irgendwie nach so dem Soundtrack zu Beckett oder so.
Warten auf Godot. Apokalypse steckt da auch drin. Olivier Messiaen ist ja tiefgläubig, das gefällt mir auch daran so gut. Das ist eigentlich alles so affirmierende Musik. Also obwohl das irgendwie 20. Jahrhundert ist und auch teilweise schräg und modern, ist das immer, an ganz vielen Stellen ist das so Musik, die er eigentlich zur Lobpreisung Gottes schreibt. Also es gibt ganz tolle Himmelfahrtsmusik, es gibt die drei kleinen Liturgien, die finde ich ganz toll. Da geht es eigentlich nicht um Verstörung, sondern eigentlich ist das für ihn immer alles, das macht es irgendwie sogar irgendwie noch geiler, das ist für ihn alles so heilige Musik. Naja, auf jeden Fall, bla bla bla. Dieses Stück Quartett vom Ende der Zeit, das handelt von der, wie heißt es, die Offenbarung des Johannes, ne? Wenn dann der Engel auf die Erde kommt und das Ende der Zeit verkündet. Ne? Also die Apokalypse, Akupalypse. Genau. Darum geht es in diesem Lied, in diesem Werk. Das ist sein Beipackzettel. Er hat auch einen relativ genauen Beipackzettel dazu geschrieben. Kann ich mal kurz was draus vorlesen vielleicht, weil das nochmal uns in diese Beipackzettel-Geschichte führt. Da hat ein Komponist wirklich tatsächlich selber einen richtigen Beipackzettel geschrieben. Genau. Da schreibt er nämlich zum Beispiel zum ersten Satz: Liturgie aus Kristall. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens das Erwachen der Vögel. Eine Amsel und eine einzelne Nachtigall improvisieren hoch oben in den Bäumen, umgeben von klingendem Blütenstaub und von einem Lichthof aus verlorenen Trillern. Übertragen sie das auf die religiöse Ebene und sie werden die Stille der Himmelsharmonien vernehmen.
Das ist jetzt ein Originaltext von Messiaen. Das
ist genial, oder?
Ja.
Ja.
Okay, also damit erklärt er quasi, was er jetzt
was man jetzt hört.
Ja, ja.
Also die Stille der Himmelsharmonien.
Ah, das ist ja gut. Und wird das vorgetragen, wenn das Stück vorgetragen wird, wird dieser Text auch vorgetragen?
Nein. Das kann man dazu lesen, aber.
Weil das ist ja in der Tradition von, wie heißt noch mal dieses Stück, wo immer das Orchester erklärt wird?
Ach so, Konzert für junge Leute.
Ja.
Ja.
Von wem ist das noch mal?
Benjamin Britten.
Benjamin Britten, genau, sehr präsent in dem wunderbaren Film von Wes Anderson, der einzig gute Wes Anderson-Film, der auf dieser Insel spielt. Ja. Wie heißt der nochmal?
Kingdom. Moonrise.
Moonrise Kingdom, genau.
Kriegt eine gewisse Doppelbürdigkeit, weil Benjamin Britten auch durchaus etwas, aus heutiger Sicht würde man sagen, vielleicht ein bisschen expandierendes Interesse an jungen Menschen hatte.
Ach, ist das so?
Ja. Das macht's dann.
Hast du mir diesen Film kaputt gemacht?
Ja, danke, weißt du, ist einfach, das ist, also keine Ahnung, Alice im Wunderland ist ja eine, hat ja eine ähnliche Geschichte, ne? Dass Lewis Carroll ja auch so eine vielleicht auch ein bisschen zu starke Faszination für diese Tochter eines Kollegen hatte, der er das, diesen Roman nur Alice im Wunderland geschrieben hat.
Okay, aber jetzt reden wir über Benjamin Britten oder Wes Anderson?
Benjamin Britten.
Ja,
gut, Wes Anderson weiß ich, Entschuldigung bitte, das wäre ja, nein, da habe ich nichts, ja. Habe ich keinerlei Informationen. Okay. Benjamin Britten, das ist relativ gut aufgearbeitet. Ja. Genau. Am Ende schreibt Messiaen dann auch noch, und ich wiederhole, was ich schon zuvor gesagt habe. Alles dies bleibt Versuch und Stammeln, wenn man die erdrückende Größe des Themas bedenkt, schreibt er nochmal drunter. Also alles, was er vorhat, ist ja eh nur, ist nur ein Versuch. Also noch, gleich sogar noch eine Entschuldigung unten auf dem Beipackzettel. Ja. Genau. Also, so kann man zum Beispiel aber auch einen Beipackzettel gestalten für ein Werk. So. Was ich jetzt aber interessant fand, worüber ich mit dir reden wollte, ist, das hat er geschrieben, als er als französischer Soldat im Zweiten Weltkrieg in deutscher Kriegsgefangenschaft war. Und zwar in der Nähe von Görlitz, im, glaube ich, Stalag 8a heißt dieses Gefangenenlager. Man muss auch jetzt im Verhältnis zu anderen Arten der Internierung, die man so unter den Deutschen erleben konnte im Zweiten Weltkrieg, ging es ihm da relativ gut. Das war ein Soldatenlager. Er wurde auch zum Komponieren freigestellt. Ein General hat ihm Notenpapier besorgt und er hat dann im Gefängnis vor allen Kriegsgefangenen dieses Stück aufgeführt. Diese Besetzung kommt übrigens daher, weil das die Leute waren, die mitgefangen waren. Da gab es halt einen guten Geiger, guten Klarinettisten, Cellisten und er selber am Klavier. Deswegen diese Besetzung. Also auch nochmal interessant zur Entstehungsgeschichte. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, das ist ja interessant. Irgendwie kriegt so eine Musik doch was Aufgeladenes, wenn man weiß, ach, die ist in einem Kriegsgefangenenlager. Die ist im Gefängnis geschrieben worden.
Ja.
Findest du nicht?
Ja. Weil damit so ein Leid einhergeht.
Oder? Ja, irgendwie hat man ja das Gefühl. Also Musik ist ja, kommt ja irgendwie dann ins Spiel, wenn wir irgendwas beschreiben wollen in der Welt, was nicht durch Worte zu erklären ist. Also wenn es um Gefühle geht, Emotionen, dann ist doch Musik irgendwie so ein Gefäß. Also alles, was worüber ich nicht sprechen kann, das kann ich irgendwie in Musik beschreiben.
Ja, aber du würdest schon sagen, also das, es ist ein Ausdruck von Emotionen. Also
ja, das genau darauf will ich hinaus. Also das, also weil irgendwie kann
man da streiten sich ja die Geister drüber. Also weiß ich nicht. Also
ja, sag mal, warum nicht?
Ich weiß nicht, wenn du sagst, so alles, worüber ich nicht sprechen kann, drücke ich in Musik aus, dann würde ich denken, ja, warum sollten das Emotionen sein? Emotionen lassen sich ja schon noch ganz gut beschreiben.
Ja, beschreiben, also aber nachfühlbar machen. Also es ist ja zumindest irgendwie eine Illusion, die Musik erzeugt.
Aber jetzt, ich glaube, nur kurzer Exkurs mal dazu.
Ja.
Jetzt reden wir nicht über das, über das du eigentlich reden willst, aber wenn du ein Stück schreibst und dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlst, du gehst ja nicht davon aus, dass dieses Gefühl auf, also ich auf jeden Fall nicht, transferiert wird, beziehungsweise auf alle Ewigkeiten, wenn ich das Stück schreibe, auf das Publikum transferiert wird. Also ich gehe noch nicht mal davon aus, dass unbedingt das Gefühl, was ich gerade empfinde, wenn ich ein Stück schreibe, automatisch in diesem Stück enthalten sein muss. Das halte ich für ein gewisses Klischee, aber
absolut, weiß nicht, was ist auch Klischee und das ist ja auch oft viel handwerklicher. Was ich sagen will, es gibt eine Möglichkeit, mit Musik Gefühle zu erzeugen. Also schon Schubert hat gesagt, ich weiß genau, welche Akkordverbindung ich schreiben muss, damit die Leute weinen. Ist sich schon relativ klar, dass ich, wenn ich jetzt...
Gut, jetzt geht's um die Gefühle des Publikums, die man evozieren möchte.
Also ich weiß schon so ein bisschen, wo ich... Was Harmonien machen können, so, ne? Also, das zieht irgendwie so. Das zieht so im Kopf, wenn ich bestimmte Akkorde spiele oder so, ne?
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ich will es nicht ganz abstreiten, ich will aber auch nicht ganz zustimmen.
Irgendwas nein, es geht auch so ein bisschen um die Illusion. Und das ist ja auch der Zauber des Beipackzettels. Wenn ich jetzt davon ausgehe, jemand hat ein Stück geschrieben in einer, im Moment der Gefangenschaft. Irgendwie steckt für mich da so ein bisschen drin, zumindest diese Faszination, oh, könnte da irgendwie so eine Energie drin gespeichert sein oder sowas?
Ja.
Durch diese direkte Bedrohung für Leib und Leben, wann komme ich da raus, ich bin gefangen, macht das die Musik vielleicht intensiver, könnte da was drin sein, gespeichert sein?
Ja, es reicht ja, dass wir das denken.
Ja, genau, natürlich. Also ja, ich will gar nicht irgendwie, ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie eine absolute Kategorie ist, dass da irgendwas, nur weil halt Musik wie wahrscheinlich keine andere Kunstform irgendwie Emotionen transportieren kann und Knöpfe drücken kann, würden mir auch Leute widersprechen, aber ich bin da fest von überzeugt, dass Musik da irgendwie am besten für geeignet ist, weil Musik so irgendwie jenseits von Wörtern und Bedeutung existiert, frage ich mich dann, ist da was drin gespeichert in dieser Musik? Das war irgendwie nur mein Gedanke. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, was gibt es eigentlich für Musik, die so in Angesicht von Leid, Kummer, Krankheit, Schmerz geschrieben wurde?
Ja.
Das hat mich nicht losgelassen, das Thema. Also ich sag dir nur mal, weil wir gerade beim Deutschrap waren, es gibt ja so ein Beispiel aus dem Deutschrap, der mittlerweile verstorbene Deutschrapper Chata hat doch zum Beispiel sein Debütalbum im Gefängnis ins Handy eingesungen, eingerappt. Oder nicht? Ist das nicht die Geschichte? Du bist doch Deutschrap-Spezialist.
Ich habe, glaube ich, entfernt mal von dieser Geschichte gehört, aber ich habe mich nie damit befasst.
Genau, und das macht, das gibt dem doch irgendwie sowas Aufgeladenes.
Ja. Wobei natürlich das auch gute Marketingstrategen.
Absolut, sind genau. Ja. Da sind wir jetzt genau in dieser Diskrepanz. Ich kam nur drauf, deswegen jetzt der lange Bogen, Olivier Messiaen. Gibt es da eine bestimmte?
Chata, das muss ich nur kurz ergänzen. Absoluter Marketing-Megastratege. Der ist ja im Gefängnis gewesen wegen einem Goldraub. Ja. Der hat doch Gold geklaut.
Ja.
Und irgendwann hat er ein Album rausgebracht und dazu so einen, die machen ja immer so riesengroße Boxsets, damit sie oben in den Charts landen.
Ja.
Weil die ja extra teuer sind. So. Und was war in diesem Boxset enthalten?
Gold?
Ja, Gold. Gut. Also, wie geil ist das denn?
Genial.
So, also, besser kannst du es nicht machen. Ja. Aber genau, sehr viel mehr. Ich muss mich jetzt mit der Musik mal befassen. Ich kenne nur diese Story.
Ja, also ich habe mich gefragt, wenn jetzt jemand Musik schreibt oder Musik aufnimmt, interpretiert und er ist selber aber so in so einer, irgendwie in einer speziellen Situation, ändert das die Musik oder ist es zumindest eine tolle Geschichte, die man dann drüber erzählen kann? Und da wollte ich mal mit dir vielleicht so ein bisschen das mal so aufarbeiten, was es denn da für schöne Beispiele gibt.
Ja.
Also,
genau, es gibt schon viele Beispiele, wo wir die Geschichte dazu eigentlich kennen von Leid und Kummer.
Ja.
Und wir ab dem Zeitpunkt, wo wir die Musik dann hören, auch sozusagen die Geschichte dazu sofort glauben und annehmen.
Ja.
Ja, das ist durchaus richtig, ja.
Ja.
Und wir wollen einfach mal unter dieser Prämisse dann jetzt da durch und nicht weiter in Frage stellen, inwieweit das wirklich jetzt quasi derartige Gefühle sich überhaupt musikalisch darstellen lassen, sondern wir gehen davon aus, es muss da drin enthalten sein und deswegen
Vielleicht.
Nehmen wir die Wahrheit erstmal an. Die Wahrheit des Beipackzettels.
Genau.
Name der Folge vielleicht.
Naja, ich meine, es geht ja zum Beispiel schon los, du kennst doch, oder viele Leute kennen ja von Mozart dieses Requiem.
Ja.
Also ein Requiem ist so, und das ist so eine Art Messe, die man auf einer Beerdigung spielt.
Ja.
Und wir kennen ja alle diesen Film von Milos
Forman.
Ich habe den lange nicht gesehen. Da wird es nämlich so ein bisschen so dargestellt, als würde Salieri ihn umbringen und gleichzeitig auch noch bei ihm dieses Requiem bestellen. Und am Ende kommt raus, er hat das Requiem für sich selber geschrieben, obwohl er dachte, er schreibt es für jemand anders. Oder okay. So. Weiß ich nicht mehr genau. Also muss man sagen, dieses Mozart-Requiem ist eigentlich so mehr oder weniger das letzte Werk von Mozart. Es ist nicht vollendet.
Aber es ist ein Smasher, muss
man sagen. Das haben eigentlich so Schüler von ihm, haben das dann beendet, weil das nur so skizziert war.
Ja.
Und das ist aber die Frage, macht's das irgendwie noch krasser?
Ja, also ja ich meine, dass auf jeden Fall diese Eindringlichkeit und auch das Angesicht des Todes in diesem Werk zu hören.
Ja, ja, genau.
Man hört es, ja.
Man weiß es nicht, aber es ist ja irgendwie intens. Das ist mal wirklich eine Quintfallkette, die sich gewaschen hat. Also nicht Quintfall, eine Modulationskette. Da muss man sagen, Hut ab, Wolfgang Amadeus.
Sehr, sehr gut. Ich habe irgendwie mal in den Nullerjahren so eine Aufnahme davon gehört und auch mehrfach so durchgehört, wo, ich glaube, Christopher Hogwarts hieß der so mit so Instrumenten.
Hogwarts?
Hogwarts, so ähnlich. Der hat irgendwie auf jeden Fall mit so einem Orchester gearbeitet, die halt nach alter Stimmung zu der Zeit von Mozart gearbeitet haben und so. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich super, habe ich mehrfach gehört, hat sehr genossen.
Gut, hier Anspieltipp an euch. Ja. Vielleicht mal zum Joggen oder zum Kochen.
Ja, kann man echt gut hören. Also, ja. Haut rein.
Ja, mit in historischer Aufführungspraxis. Sehr gut, ja, genau. Übrigens, ich habe dann nochmal da so ein bisschen versucht, was so herauszufinden. Es ist wohl alles viel profaner. Mozart war ja chronisch pleite und in seinen letzten Lebensjahren hat er herausgefunden, ein guter Gig könnte doch auch die Kirche sein. Und hat dann schon so andere geistige Werke geschrieben als Auftragsarbeiten und dann kam ihm auch noch das Requiem vor die Flinte. Also es ist mitnichten so, dass dieser Auftrag des Requiems irgendwie aus dem Nichts kam oder sowas. Sondern der hat sich schon...
Hat sich da umorientiert?
Ja, der hat da schon...
Von der Party zur Kirche?
Genau, gemuckt quasi im Bereich Kirchmusik. Ja. Gibt auch sowas Ähnliches bei Bach. Das habe ich jetzt gar nicht nochmal genau recherchiert, aber Bachs letztes Werk ist so ein Choral, der heißt Vor deinen Thron hier trete ich. Den hat er quasi nochmal so auf dem Sterbebett diktiert, nochmal so als Abschiedsgesang. Und gleichzeitig gibt es ja in der Kunst der Fuge, das ist relativ kompliziertes Werk, wo es darum geht, möglichst kunstfertige Fugen zu schreiben. Da gibt es ja diese letzte, keine Ahnung, irgendwie Quadrippel-Doppelfuge, irgendwas, die dann irgendwann abbricht an irgendeiner Stelle, weil er das Werk dann nicht beendet hat. Und dann hat, glaube ich, wirklich einfach nur jemand noch so einen Schlussakkord hintergesetzt oder eine Schlusskadenz und dann ist vorbei.
Ja.
Weil da drüber ist Bach dann halt gestorben, über dieser kompliziertesten aller Fugen und so.
Ja,
das sind doch herrliche Geschichten,
oder? Ja klar, lieben wir.
Genau.
Ja, nehmen wir mit.
Genau, aber ich dachte auch, es gibt ja zum Beispiel auch so Geschichten mit Happy End. Zum Beispiel, es muss ja nicht immer alles nur tot sein, zum Beispiel aus dem Jazz. Unser Freund Keith Jarrett hat ja in den, ich glaube Anfang der 2000er Nuller hat er ein Album aufgenommen, das heißt The Melody at Night with You.
Ja.
Und die Geschichte dahinter ist, er litt unter diesem chronischen Fatigue-Syndrom.
Genau, da muss man ganz viel schlafen.
Ne? Da muss man ganz viel schlafen. Und dann hat er aber halt so noch mit letzter Kraft dieses Album aufgenommen. Und es wurde ein absoluter Hit. Leute lieben diese Platte.
Ja.
Genau. Ich muss sagen, ich, weil alle Leute, die das Album so toll finden, lehne ich's ab, weil ich das Gefühl habe, als Keith Jarrett-Snob.
Ich kann mich da auch nicht reinhören. Also mir gefällt es auch nicht so gut, aber ich habe das auch mal einem Jazzmusiker gegenüber verlautbaren lassen, der hat mich gescholten.
Ja, ich muss auch sagen,
weil man da doch ganz tolle, also so über die Minimalistik von coolen Akkorden irgendwie viel lernen könnte und so. Und
es ist auch so, es ist auch ein Meisterwerk. Es ist ein hervorragendes Album. Ich glaube, das ist auch eher so, dass mir das dann so leid tut, dass man irgendwie den gezähmten Keith Jarrett, dass der nun besonders von der Kritik gefeiert wird.
Ja, eigentlich wollen wir ja den Boogie-Oper.
Genau, es hat gar nicht so viel mit Keith Jarrett zu tun, sondern mehr mit mir. Genau, aber das könnte ja auch... Ja,
so ein gewisses bisschen langweilig halt einfach. Es ist halt so ein bisschen im Vergleich zu dem Kram, den Keith Jarrett sonst so abfeuert.
Genau.
Ist ein bisschen langweilig. Aber mit der Geschichte passt es dann halt wieder so, ne?
Ja. Ja, die Geschichte ist super und er ist dann ja auch genesen. Ihm ging es dann wieder besser, war dann wieder gesund. Und dann ist halt dieses Album entstanden. Aber halt quasi in Angesicht dieses echten körperlichen Leidens. Man muss übrigens auch nochmal sagen, CFS, also dieses chronische Fatigue-Syndrom, ist ja auch stark in Verbindung mit Long-Covid. Viele Leute, die Long-Covid haben, haben ja CFS. Und da sag ich mal, Leute, stellt euch nicht so an, ihr könntet zumindest mal eine Klavierplatte aufnehmen.
Ja, genau.
Müsst ja nicht die ganze Zeit im Bett liegen.
Ein paar langstehende Akkorde werden wir wohl noch hinbekommen.
Das muss doch wohl drin sein.
Oder? Reißt euch mal zusammen.
Ja, also.
Keith Jarrett hat's vorgemacht.
Genau. Es gibt übrigens aber auch Jazz-Alben, wo man es gar nicht hört. Also es ist interessant, weil Ed Charles Mingus hat zum Beispiel irgendwie zwei Alben gemacht, die hat er noch so beaufsichtigt. Me, Myself and I und Something Like a Bird. Das sind zwei Alben, da war er im Prinzip schon so krank, dass er da nur noch so bei der Session dabei war, so ein bisschen angeleitet hat, seine Komposition, aber selber nicht mehr mitspielen konnte. Ich finde, wenn ich diese Platten höre, ich höre da keine besondere Todesnähe drin oder sowas.
Ja.
Also das geht auch. Aber übrigens auch nochmal interessant, warum so todkranke Musiker, warum müssen die dann eigentlich noch mit letzter Kraft irgendwelche Alben aufnehmen?
Um sich, ich glaube, aus dem Gefühl heraus, dass sie sich da nochmal verewigen können. Außerdem, es gibt ja so Vermarktungsgenies wie zum Beispiel David Bowie, der sowieso sein ganzes Leben irgendwie ganz gut vermarktet bekommen hat. Also eigentlich hat das so als Kunstfigur ja eigentlich nur durchs Leben gegangen ist. Also das liegt es ja auf der Hand, dass man den Tod auch mit inszeniert, mit Black Star. Also das ist ja klar, dass an dem Tod wird er nicht vorbeikommen. Also wenn dein ganzes Leben inszeniert ist, dann wirst du ja nicht beim Tod auf einmal sagen, nee, das ist mir jetzt zu privat. Also es wäre irgendwie inkonsequent.
Ja. Wie findest du das Album?
Ganz gut, weil es ja auch mit Jazzmusikern aufgenommen ist, die mir eigentlich ganz lieb sind. Tim Lefebvre spielt da, Jason Lindner am Piano, Ben Monda Gitarre, Donny McCaslin. Das sind, also ist, glaube ich, das ist die Band des Donny McCaslin Quartetts. Mark Giuliana spielt da Schlagzeug. Ich finde das eigentlich, ich finde, man kann es ganz gut hören. Ich bin kein David Bowie-Fan, nie gewesen. So, ich weiß nicht, ich mochte das aber so ganz gerne. Look at me, I'm in heaven. Und außerdem die Geschichte dazu fand ich dann irgendwie auch berührend. Also muss ich sagen, war ich haunted. Ja, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Ich glaube, ganz durchgehört habe ich es nie. Also das ist halt bei den Alben ja oft so, jetzt sich so ein ganzes Album lang mit diesem düsteren Thema zu beschäftigen. Bei Mozart geht's, aber da wird ja, gibt's ja auch keine Lyrics, oder? Ah, ein bisschen. Oder?
Ja klar, aber auf Latein, das verstehst du nicht.
Das verstehe ich halt nicht genau.
Confutatis. Ja, also David Bowie habe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal gehört. Fand ich auch ganz gut. Interessant, also nur wenn man das jetzt 10 Jahre später hört, hört man irgendwie auch den Zeitgeist. Für mich klingt das auch so ein bisschen wie so eine bestimmte Art von so Radiohead-inspirierter Rockmusik. Aber mit Jazzbläsern da drin. Fand ich schon ganz gut. Aber auch irgendwie ein unpeinliches Album jetzt musikalisch. Ne? Also ja. Klingt wirklich irgendwie gut. Ja, genau. Ich bin aber schon wieder auch all over the place und laber dich hier so voll. Fällt dir noch was ein?
Also jetzt sind wir beim Thema Tod, ja.
Ja, oder überhaupt irgendwas, genau. Kannst auch springen.
Tod und Krankheit, ja. Ich habe da auch noch ein paar Beispiele. Mir fällt zum Beispiel bei, es ist nicht Tears in Heaven, ist ein bekanntes Beispiel von Eric Clapton für seine verstorbene Tochter.
Ist das nicht sein Sohn, der vom Balkon oder gefallen Sohn? Ist?
Ja, ja. Eins von beiden. Man weiß auf jeden Fall, es geht um ein verstorbenes Kind. Dann Herbert Grönemeyer, der Mensch bleibt Mensch. Mhm. Da geht es, glaube ich, um, also auf dem ganzen Album, um
den Tod seiner Frau, genau.
Ja, und Bruder, glaube ich. Ein Bruder und Frau, beides. Ich glaube, beides in der relativ kurzer Zeit. Es geht viel um Verlust und so. Gibt es auch, von Mensch bleibt Mensch, gibt es eine Till Brönner-Version. Also, wir sind ja ein Jazz-Podcast. Ehrlich gesagt, jetzt sind wir beim Deutschrock. Sämtliche Alben von Udo Lindenberg, vor allem die letzten Veröffentlichungen, handeln immer von Vergänglichkeit und Tod. Also Mein Body, Du und Ich, Wenn du gehst, Stark wie zwei. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Komet, eigentlich der größte Hit. Der größte Hit von Udo Lindenberg mit zusammen mit dem, wie heißt er noch? Apache. Ja, genau, die erste Nummer 1, die er gelandet hat, handelt auch davon. Okay. Auch von vergänglich. Jetzt wollen wir nochmal, weil wir wissen, bald ist vorbei.
Ja.
Ehrlich gesagt, wenn man Udo Lindenberg anschaut, dann denkt man ja wirklich seit eigentlich mittlerweile 40 Jahren, das könnte wirklich stimmen, dass bald vorbei ist. Deswegen passt dieses Thema auch immer ganz gut.
Ja, das stimmt. Also du verwässerst so ein bisschen meine Kategorie, weil ich immer so ein bisschen denke, ist doch wirklich interessant, wenn es wirklich im Angesicht des eigenen Schmerzes ist und quasi nicht der Verlust eines anderen Menschen, weil fair, dass du auch die Beispiele bringst, aber würde ich sagen, das ist ja ein Fass ohne Boden.
Also, ja, das ist wirklich ein Fass ohne Boden.
Also weil natürlich Lieder, Leute, die traurig sind, schreiben Lieder,
ja.
Genau. Über. Aber wir könnten die großen Top 5 Lieder, die man auf Beerdigung spielen kann. Da ist natürlich Tears in Heaven ganz hoch im Kurs, oder?
Ich glaube schon.
Ja. Halleluja, würde ich sagen. Leonard Cohen, bitte. Aber dann in der Version von Jeff Buckley auch die großen Top 5 Lieder, die auf Beerdigung laufen.
Candle in the Wind,
genau. Übrigens recycelt. Elton John schreibt Candle in the Wind für Norma Jean, heißt sie, glaube ich, im bürgerlichen Namen, also Marilyn Monroe. Und macht das Lied, dann legt es nochmal neu auf. Das ist für unsere Generation quasi interessant. Beim Tod von Lady Diana Spencer. Oder wie heißt sie? Ja, also Lady Di.
Ja.
Princess of Wales. Ne? Also hat er also quasi doppelt Zweitverwertung.
Ja.
Weißt du noch, wo du warst am Tag, als Lady Di gestorben ist?
Ja, ich habe Fußball gespielt in Langhorn.
Ja. Das ist interessant.
Am Gymnasium Heidberg.
Ja. Ja. Also das heißt, Leute, die da schon so halbwegs bei bewusstem Verstand waren, wissen tatsächlich, so ähnlich wie bei 9-11, wissen, wo sie waren, als Lady Di gestorben ist. Ich kam gerade von so einer Übernachtungsparty nach Hause mit einem 15er-Bus gefahren.
Lustig. Ich hatte nämlich auch übernachtet.
Ja.
Ich hatte auch übernachtet bei einem Freund. Danach sind wir zum Gymnasium Heidberg, weil wir hatten uns alle Filme von Zurück in die Zukunft hintereinander angeguckt.
Ja, voll so interessant, weil, glaube ich, auch wirklich auf jedem Fernsehkanal Sondersendung durchgehend über den Tod von Lady Di. Ein mediales Großereignis. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber auch ein absoluter Smasher habe ich übrigens, ich war zweimal schon auf Beerdigung, wo Musik von Johnny Cash lief.
Ah ja, macht ja auch irgendwie Sinn.
Macht total Sinn. Da
hört.
Muss,
hört.
Ja, hört, genau. Oder beziehungsweise The Man Comes Around lief, glaube ich, mal auf einer
Beerdigung. Oder We'll Meet Again.
We'll Meet Again. Ja.
Haben wir so ein alteriert. Keep shining through like the blue always do.
glaube ich, ein Lied aus den 40ern und auch sehr relativ beliebt im so, trifft so ein bisschen den Zeitgeist rum, so um den Zweiten Weltkrieg.
Genau. Also stimmt, auch ähnliche Akkordfolge. Haben wir nicht irgendwie hier zweite. Ist das nicht auch so ein Lied für
was ist Leute, das nochmal?
I'll be seeing you.
Ach so, kann sein.
Das ist ja, eigentlich ähnliche Akkordfolge. Jetzt andere Tonart, aber genau. Geht auch mit diesem Terzsprung am Anfang los. Vielleicht ist das irgendwas mit, wenn man so wehmütig an jemanden denkt, der in der Ferne den Gefahren ausgesetzt ist, vielleicht transportiert.
Ist auch das letzte Lied auf diesem, muss man halt sagen, meisterhaft, dieses Album American Recordings 4, The Man Comes Around von Johnny Cash. Das, lustigerweise, Johnny Cash ist da auch gar nicht so uralt, als er das aufnimmt, sondern eigentlich knappe 70 Jahre. Da ist man ja heute teilweise noch ein rüstiger, fideler Rentner. Johnny Cash aber wirklich auch gezeichnet vom Leben, pfeift da schon aus dem letzten Loch und man hört wirklich diese brüchige Stimme und meisterhaft kompiliert ganz viele Coverversionen. Hört von Nine Inch Nails, In My Life von den Beatles, Bridge Over Troubled Water, I Hung My Head, so ein Stings-Song. Wirklich.
Von U2 ist da auch noch drauf.
Ist es auf der Platte?
Oder ist es auf der anderen?
Ich glaube, das ist auf der dritten. Aber diese vierte, wirklich absolut genial, absoluter Beerdigungs-Smasher. Und das ist zum Beispiel so ein Album, wo ich schon das Gefühl habe, okay, alles klar, da höre ich irgendwie schon so diese körperliche Erschöpfung und die Todesnähe von dem Johnny Cash, schon auch in der Art, wie er das singt und so. Das ist einfach, es ist einfach genial, ist genial gemacht. Übrigens ein ähnliches Beispiel, was mir sehr gut gefällt. Es gibt einen amerikanischen Singer-Songwriter, der heißt Warren Zevon.
Ja, kenne ich.
Genau. Ich bin eigentlich auf den gekommen, mal, weil ich einen Film geguckt habe. Ich glaube, der heißt Funny People. Kennst du den?
Nee, kenne ich nicht.
Ich glaube, den kennst du wahrscheinlich unter dem deutschen Titel. Der ist mit Adam Sandler, Wie das Leben so spielt. Das ist ein Film von Jude Apatow, von diesem Comedy-Autor. Und zwar geht es darum, dass Adam Sandler ein Comedian ist, der eine, glaube ich, eine Krebsdiagnose bekommt und denkt, er stirbt.
Ja.
Und das ist, daran spinnt sich dann der Film so lang, weil er eigentlich so ein ätzender Typ ist. Und der Soundtrack von diesem Film ist die Musik von Warren Zevon. Also da kommen 2-3 Stücke vor. Und Warren Zevon hat ein Album gemacht, das heißt The Wind. Und das ist wirklich ein ganz tolles Beispiel für sowas. Warren Zevon hatte, glaube ich, Lungenkrebs oder sowas.
Ja.
Er wusste auf jeden Fall, es geht bald zu Ende und hat noch dieses Album aufgenommen und hat es sogar, hat quasi das Album beendet und hat dann sogar noch mitbekommen, wie es veröffentlicht wurde.
Ja.
Aber beschäftigt sich aber quasi auf diesem Album mit seinem eigenen Tod. Also gibt's wirklich auch ganz tolle Lieder. Keep Me In Your Heart ist wahrscheinlich so das bekannteste. Und es gibt eine Coverversion und zwar Knockin' On Heaven's Door. Und es ist aber auch überhaupt nicht irgendwie weinerlich, sondern es ist auch mit viel Humor und irgendwie auch ganz auf eine ganz interessante Haltung in der Musik. Also, aber das ist wirklich ein Album, was ein todkranker Mensch geschrieben hat, so zur Verarbeitung.
Ja.
Finde ich absoluter Anspieltipp. Da denke ich dann schon, okay, klar, so ein Album, das entsteht dann halt nur unter so einem Eindruck.
Ja. Also genau, aus der Neoklasse gibt es ein jüngeres Beispiel von Olafur Arnolds mit dem Künstler zusammen Talos, der während der gemeinsamen Albumaufnahme auch schon eine Diagnose hatte und auch gestorben ist. Das Werk ist unvollendet. Hm. Das heißt, dies wurde auch unter der Tatsache geschrieben, dass man wusste, hier geht einfach ein Leben zu Ende desjenigen, der auch daran mitbeteiligt ist und so. Hm. Es ist nicht leicht zu hören aufgrund dieser Geschichte, die man dazu kennt. Das ist wirklich todtraurig. Also das ist bei Warren Zevon sicherlich anders, der da irgendwie es ja hinbekommen hat, da einen recht humorvollen Umgang irgendwie.
Ja, also da gibt's auch wirklich anrührende Stücke, aber es ist irgendwie, ich finde das an The Wind finde ich so toll, dass es so mehrdimensional ist. Es ist halt auch nicht so verklausuliert, sondern es ist einfach so sehr offen mit dem Thema. Es ist nicht so wie Black Star von David Bowie, wo man so sagt, oh, da sind schon Anspielungen drauf oder sowas. Sondern nee, das ist so ein Lied, ein Album, was das wirklich verhandelt, das eigene Sterben. Ich finde auch übrigens interessant an der Stelle, es gibt ja diese tolle Platte von Joni Mitchell, die ja schon öfter vorgekommen ist, Mingus. Und die fällt nämlich auch in diese letzte Lebensphase von Charles Mingus, wo Charles Mingus ihr quasi Kompositionen geschrieben hat, die sie dann vertont auf diesem Album. Ja. Und dazu nimmt sie, glaube ich, noch gut bei Pork Pie Head, schreibt sie noch einen neuen Text drauf und noch Kompositionen von ihr. Und dann sind auf dem Album ja so kleine, so wie die Rapper würden sagen, Skits, also so kleine, wie so Hörspielanteile, wo manchmal so ein bisschen so Sprachaufnahmen von Charles Mingus drauf sind. Aber das ist zum Beispiel, das ist auch irgendwie so eine ganz tolle musikalische Dokumentation so von dieser letzten Lebensphase von Charles Mingus, halt auch auf eine interessante Art. Also finde ich auch interessanter als die Platten, die Charles Mingus selber gemacht hat, unter seinem Namen, also Me, Myself and I und Something Like a Bird. Ich weiß, du bist auch großer Fan.
Naja, geht so. Ich kann mir die nicht anhören, aber gefällt sie.
Ich finde die super. Also ich fand die auch schon super, bevor ich die Story genau wusste. Ja, das sind so Beispiele. Es gibt im Jazz dann natürlich noch so Sachen, da muss sich jeder mal selber sein Urteil drüber erlauben. Es gibt halt irgendwie die letzte Aufnahme von John Coltrane. Expression heißt die.
Ja.
Ich glaube, das Album heißt auch Expression. Ist auch so eine relativ lang, so freimodales Stück. Er wusste aber selber noch nicht, glaube ich, dass er Leberkrebs oder Leberzirrhose oder sowas hatte. Er wusste es selber noch nicht, ist aber kurz danach, dann ein paar Monate später gestorben. Das ist dann die letzte Aufnahme.
Ich glaube, er wusste relativ gut, dass es mit ihm zu Ende geht. Hat sich, glaube ich, um so Diagnosen gedrückt.
Ah, ja.
Aber ich glaube, John Coltrane hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, dass es nicht mehr lange geht.
Ja, ja. Das hat schon, finde ich, was Krasses, da so irgendwie eine Aufnahme zu hören. Also die letzte Aufnahme von jemand zu hören. Kommt irgendwie, gibt es dann noch so, also der Sound aus dem Jenseits, ne, der einen dann quasi nochmal so.
Sehr gutes Beispiel, wenn wir mal vom Tod wieder ein bisschen wegkommen wollen, ist ein schweres Thema auch, ne. Zwar mein Kollege und Freund Robin Scherpen aus den Niederlanden, ein klassischer Gitarrist, der an den Augen operiert werden musste. Er hatte sein Leben lang noch nie ohne Noten gespielt und durfte seine Augen über Wochen nicht benutzen. Und hat dann angefangen, halt das erste Mal eine Gitarre in die Hand zu nehmen und halt Stücke zu schreiben, die er sich einfach nur erinnern musste oder die halt einfach frei von diesem Notending irgendwie stattfand und so. Das Album kann man sehr gut hören, das heißt For the Unseen, also der Titel ist Programm, würde ich sagen.
Ja.
Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Also so ein Hybrid zwischen eines sehr gut ausgebildeten klassischen Gitarristen, der hat trotzdem so eine Art Neoklassik-Swag da drin, sag ich mal so. Also, das ist irgendwie einfach schön zu hören.
Das finde ich aber wirklich interessant. So, das hat ja dann ganz direkt Auswirkungen auf die Musik, die man macht. Nämlich durch so eine Limitierung, durch eine Krankheit oder eine Verletzung.
Ja.
Irgendwie da neue Wege gehen zu müssen. Gibt es nicht auch von deinem Neoklassik-Kollegen Nils Fram so eine Platte, wo er sich in die Hand gesägt hat oder so?
Screws, ja, stimmt. Er ist vom Hochbett gefallen.
Ach so, okay.
Ja, und hat dann den linken oder den rechten, ich glaube den rechten Daumen derart verletzt, dass der Arzt gesagt hat, so, jetzt der darf jetzt erstmal über Monate nicht benutzt werden. Und eigentlich sollst du, glaube ich, die Hand erstmal schonen. Und ist aber nicht mit d'accord gewesen und hat einfach gesagt, na gut, dann mache ich halt ein Album, ohne diesen Daumen zu benutzen. Also einen neuen Finger haben ihm gereicht.
Ja.
Auch ganz schönes Album.
Das finde ich irgendwie ganz gut, so diese diese Geschichten.
Ja.
Ich meine, man könnte jetzt nochmal die Frage stellen, hört man es oder hört man es nicht? Diese Beipackzettel.
Ja, bei Nils Fram gibt es ja sowieso relativ viele Stücke, wo du sagen würdest, ja, da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt 10 Finger für. Damit trete ich ihm, glaube ich, jetzt nicht auf die Füße. So. Also das ist ja Teil der Stilistik auch, so was Reduziertes. Das gibt es ja eigentlich relativ oft bei ihm. Aber nicht nur, es gibt auch wirklich sehr virtuose Stücke. So. Also nur auf diesem Album wirst du sie halt nicht finden. Zusätzlich hat man auch eine tolle Geschichte, die, glaube ich, der Vermarktung sehr dienlich gewesen ist. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an die Geschichte sehr gut und ich wusste auch, dass die jeder kannte so aus
Wir hatten ja schon mal eine Folge Musikerverletzung, oder?
Ja.
Genau, da habe ich das auch schon mal erzählt. Es gibt ja den Pianisten Wittgenstein, wie heißt der nochmal? Paul Wittgenstein. Der hat ja seinen einen Arm im Krieg gelassen, wie man sagt. Und dem haben dann, also einen Konzertpianist, und dem hat dann ja zum Beispiel Maurice Ravel das Klavierkonzert für die linke Hand geschrieben. Da ist es ja auch kaum zu überhören, dass da eine Hand fehlt. Ja. Also, aber das sind solche Geschichten. Finde ich nicht so schlecht. Weißt du denn schon, was auf deiner Beerdigung laufen soll?
Ja, also ich finde We'll Meet Again eigentlich sehr versöhnliches Ende. Okay. Also weil es auch, ist es wirklich so, dass das so oft gespielt wird, oder denke ich, dass nur das passend wäre? Oder du meinst, du hättest das neulich irgendwo gehört.
Was? We Meet Again?
Ja.
Nein, ich war selber schon auf zwei Beerdigungen, wo Johnny Cash-Stücke liefen, aber nicht We Meet Again. Ich glaube, einmal lief The Man Comes Around, vielleicht sogar zweimal, ich weiß es nicht.
Um diesen Abend vielleicht auf einer heiteren Note enden zu lassen, wäre We Meet Again eigentlich ganz gut.
Okay. Ja, nur, dass wir das schon mal einloggen.
Genau. Also, falls ihr nicht wisst, hier könnt ihr nachhören,
ob das
mal irgendwann soweit ist.
Ja.
Ich weiß nicht, also jetzt haben wir viel über den Tod geredet. Dawson ist gestorben an Darmkrebs.
Wer ist Dawson?
Dawson von Dawson's Creek, James Van Der Beek.
Ach, wirklich? James Van Der Beek? Ja.
Hätte er mal zur Darmspiegelung gehen sollen.
Das ist ja was man dir nicht vorwerfen wird. Ja. Rest in Power, James Van Der Beek. Wollen wir über Dawson's Creek reden?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also, weil es wurde jetzt so getitelt, damit ist sozusagen die Jugend der Millennials endgültig vorbei.
Ja.
Ich denke so, na, da haben sie uns aber viel Zeit gegeben für unsere Jugend. Ich habe den Fehler gemacht, die gesamte Serie in Corona nochmal durchzusehen und ich kann einfach nur davon abraten, aus nostalgischen Gründen jetzt irgendwie nochmal diese ganze Serie zu gucken. Das ist nichts zu ertragen. Ich habe aber trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl an diese Zeit, als ich sie geguckt habe damals irgendwie. Ich weiß nicht, passte in die Zeit. Sie ist nicht gut gealtert.
Warum?
Es ist einfach anstrengend. Es ist einfach wahnsinnig antiskelaber und es ist einfach...
Also, weil als du diese Serie gucktest, du erzähltest es mir damals, das war noch pre-Podcast.
Ja.
Und ich habe dann auch, glaube ich, die erste Staffel nochmal geguckt, weil die irgendwo streamte die nämlich gerade, ne?
Ja.
Also, und ich habe es auch nicht ganz durchgehalten. Ich finde an dieser Serie erstmal ein tolles Titelstück im Original. Das hat mich schon gestört, weil wenn man es digital guckte, als es damals im Fernsehen lief, lief ein anderes Vorspannlied.
Stimmt.
Und zwar,
Irgendwie so, ja.
Sorry. Genau, wunderschön.
Genau. I don't wanna wait.
Ich finde an dieser Serie ganz schrecklich, wie die Leute rumlaufen. Ja. Also Segment Mode und Fashion, die ist ja so, glaube ich, um 2000 rum und das ist so ein modisches Vakuum. Also es gibt ja so diesen 90er Jahre, bisschen so diese Grunge-Mode, die man manchmal in so Serien sieht, die irgendwie cool gealtert ist. Auch Teile von so Hip-Hop-Sportmode. Aber
es gibt auch eher weite Hosen, aber jetzt bei Dawson's Creek.
Ja, aber es ist irgendwie trotzdem, es sind komische Stoffe und Schnitte und Farben. Und das soll ja, glaube ich, auch so in Neuengland, das soll ja irgendwo so diese, glaube ich, in dieser Boston...
Ja, Ecke spielen, ja, genau. Aber es wurde in South oder North Carolina gedreht.
Aber glaub, es ist irgendwie, ich glaube, die sollen auch alle so ein bisschen posch aussehen, so ein bisschen seglermäßig. Es sieht irgendwie alles nicht gut aus. Und dann hat diese Serie ja diese Angewohnheit, dass quasi so, da sind Teenager, die erleben so Teenager... Zeug sind auch unvernünftig wie Teenager, reflektieren das dann aber wie so Erwachsene. Da gibt es immer so ganz tiefe Gespräche darüber.
Ja, genau.
Das ist irgendwie so dieser Kniff dieser Serie. Ja. Aber irgendwie finde ich es dann doch ganz schön, wie offen diese Serie eigentlich so Themen verhandelt. Also auch so Ambivalenzen. Das hat mir irgendwie gut gefallen beim Wiedergucken. Dass zum Beispiel diese Großmutter, die Mutter von Jen, übrigens Jen gespielt von, wie heißt sie?
Michelle Williams.
Michelle Williams, die danach irgendwann ein Superstar wurde, ne?
Ja, Katie Holmes aber ja auch.
Katie Holmes hat Tom Cruise geheiratet, mittlerweile wieder geschieden, genau. Also die beiden absolut A-Riege der Prominenz.
Ja.
Wobei Michelle Williams ist ja eine richtige, war die nicht mal sogar irgendwie Oscar nominiert oder sowas später?
Ich glaube Nebenrolle bei The Sea, wie heißt das?
Wo? Manchester by the Sea.
Manchester by the Sea, schöner Film. Genau. Also da war sie nominiert, ich glaube... Hauptrolle hat dann ja Casey Affleck den Oscar bekommen.
Also muss ich sagen, aber ich finde irgendwie ganz schön diese Mutter von, die irgendwie so eine fundamentale Christin ist, aber gleichzeitig, die darf ambivalent bleiben. Also die ist dann halt auch total gut und lieb und trifft richtige Entscheidungen. Da dachte ich, das ist irgendwie schön an dieser Zeit, dass da Leute ambivalent bleiben dürfen. Da habe ich das Gefühl, in so einer moderneren Serie, zum Beispiel bei Sex Education oder sowas, da gibt es irgendwie so ein klares Gut-Böse-Schema oder sowas.
Ja.
so die Bösen werden bestraft oder geläutert und irgendwie, das fand ich bei Dawson's Creek irgendwie ganz gut. Das ist so
eine. Ah ja, es gibt ja auch den Fall des Homosexuellen.
Genau,
ja. Was relativ selten war zu der Zeit, dass man sowas im Fernsehen gesehen hat.
Ja, stimmt, ja.
Und demgegenüber stand dann die konservative Großmutter und irgendwie arrangieren die sich auch miteinander. Also die sind jetzt nicht verwandt, ne? Aber das ist aber irgendwie klar, man kennt sich und so und hat miteinander zu tun, ist freundschaftlich verbandelt über die, genau.
Also das hat was sehr Versöhnliches, diese Serie, finde ich, weil irgendwie man so merkt, okay, wir sind unterschiedlich, aber kommen irgendwie klar. Also James Van Der Beek, ja Mensch. Was mir absolut in Erinnerung geblieben ist, dass in der ersten Staffel, glaube ich, oder in der zweiten, der Kathy Holmes Charakter irgendwann für ihren Schwarm Dawson bei so einer Talentshow das Lied On My Own aus dem Musical Les Miserables singt.
Stimmt.
Ja. Da, was übrigens interessanterweise Full Circle, das Anfang dieses Stückes, das ist die 144, unser Folgentitel.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, als hätten wir gewusst, dass wir heute drüber sprechen.
Ja, und es ist auch so, die wohnen ja in dem kleinen Ortchen Cape Town.
Ja, stimmt, Cape Town. Wir wissen, die Cape Town. Ne? Genau, ja.
Ja. Und selbst da gibt es einen Jazzclub, einen sehr verruchten Jazzclub, den sie irgendwann aufsuchen.
Ah, gut.
Das fand ich auch interessant. Also in diesem Ort ist wirklich nichts los, aber es gibt diesen Unort, in dem irgendwie, zotige Dinge passieren. Und so irgendwann gehen sie da mal hin, so, weil sie denken, sind sie jetzt erwachsen, können sie ja mal in den Jazzclub gehen.
Ja.
Schon ganz gut. Aber interessant, jetzt sind wir im Fernsehen und in der Unterhaltungsbranche. Da muss ich jetzt noch mal kurz auf meinen, ich habe es dir geschrieben. Ich bin an was dran. Ich habe
ja diesen Film. Okay.
Ich bin Nullerjahre Kino.
Ja.
Auch ein Film, der ja auch schon ähnliche Themen verhandelt, weil man ja immer denkt so, ach nee, kam alles, wir haben ja eben von Dawson's Creek geredet, da ging es auch schon mal um Homosexualität und solche Sachen. Nee, das gibt es auch im Kino. Mhm. Little Miss Sunshine. Also
Little Miss Sunshine, Film. Ja. So, ja, das ist so richtig so ein Sundance-Film, ne? Also so ein bisschen so ein wohlfühl angearthauster Road-Movie über so ein kleines Mädchen, was bei einem Talentwettbewerb mitmachen möchte.
Was den Film fürs Kino konsumierbar macht und für alle irgendwie einhegt, ist, dass es halt eine Familie ist, die zusammenhält, trotz halt der Unterschiedlichkeiten, die es da gibt. Aber es werden auch schon so Depressionen, Drogen, Homosexualität, der zerbrochene amerikanische Traum und Schönheitsideale und so werden hinterfragt. All das spielt irgendwie schon eine Rolle. Eigentlich sehr fortschrittlicher Film. Und was sehe ich in diesem Film? Ich sehe Paul Dano, der ja auch danach zum Superstar geworden ist, genau wie Steve Carell. Wie würdest du ihn aussprechen?
Carell.
Steve Carell.
Wow.
Ja, der auch dann zum Superstar geworden ist. Und die beiden haben miteinander zu tun, ja, weil bauen sich in ihren Krisen gegenseitig so ein bisschen auf. Was sehe ich bei Paul Dano? Er sieht einfach 1:1 genauso aus wie Elliot Smith. Das kann kein Zufall sein, würde ich denken, weil er hat zu tun mit Steve Carell, der auch mit Suizidgedanken irgendwie zu kämpfen hatte. Und es geht in seinem Fall um die Liebe, also Suizid und Liebe, wo man ja bei Elliot Smith auch irgendwie nicht genau weiß, bis heute, ist es wirklich ein Suizid gewesen oder spielten da noch andere Dinge, eine toxische Beziehung vielleicht eine Rolle? Der Fall ist abgeschlossen, aber Fans stellen sich diese Fragen.
Und ich dachte, LK Jazz True Crime.
Ja, vielleicht möchte dieser Film genau das, diese Frage nochmal stellen mit durch so Zeichen, die sie in die Zeit senden möchten. Weil es ist wirklich, ich habe dir die Bilder geschickt, es ist Elliot Smith.
Du möchtest darauf hinaus, dass der Paul Dano-Charakter in dem Film Little Miss Sunshine genauso aussieht wie Elliot Smith.
Ja, genau. Und über die Verbindung zu Steve Carell eine ähnliche Thematik nochmal besprochen wird.
Ja.
Die Fragestellung von Suizid und was die Gründe dafür sind und so.
Ja, das finde ich auch überhaupt nicht abwegig. Also ich kenne das vom Theater, wenn da über Kostüme gesprochen wird. Dann passiert es ganz oft, dass man sagt, der und der Charakter, lass den mal anziehen wie irgendein Popstar, irgendein Filmcharakter oder so. Das ist völlig normal. Genau so arbeiten Kostümdepartments.
Ja,
okay. Und ich bin mir absolut sicher, dass sie da irgendwie in der Kostümsitzung saßen für Little Miss Sunshine und dann irgendjemand die Idee hatte, ach, wäre das nicht krass, wenn wir den einfach so anziehen und stylen frisurmäßig wie Elliot Smith. Halte ich für überhaupt nicht abwegig.
Nee, ich auch nicht. Also ich finde, das ist offenbar.
Ja.
Aber ich glaube ja, dass da noch eine Geschichte, noch ein Hint irgendwie ist. Da möchte nämlich noch jemand nicht an seinen Suizid glauben, an den von
Elliot Smith. Ach so, du meinst, das ist so ein bisschen wie so, jetzt Leute bei Jeffrey Epstein sagen, das war kein Selbstmord.
Zum Beispiel,
ja.
Aber geht da doch auch nochmal in die Recherche. Auf jeden Fall.
Little Miss
kann man sich auch sowieso einfach super angucken und so.
Ja, interessant übrigens, zwei Serien, die für mich so ein bisschen Dawson's Creek flankieren, ist einmal danach, kurz danach, aber ähnlicher Vibe, auch Neuengland, die Gilmore Girls.
Ja.
Mit einem auch einem Titelsong von Carole Kaye. Die übrigens auch manchmal als Charakter mitspielt, also als, wie nennt sich sowas immer, wenn man da so
Cameo.
Als Cameo auftritt.
Ja.
Genauso wie dieser andere Liedermacher, wie heißt der nochmal?
Weiß ich nicht. Ich habe das nicht so geguckt. Ich weiß, dass du das geliebt hast. Aber da merkt man unseren Altersunterschied. Ich bin nämlich 1,5 Jahre älter als du. Ich war dann noch Generation Dawson's Creek. Du warst schon Gilmore Girls.
Die Gilmore Girls, ja, das finde ich, genau, mochte ich sehr gerne. Und dann eine Serie, die vor Dawson's Creek spielt, gibt es nur eine Staffel von, finde ich auch super. Die heißt My So-Called Life mit der damals ganz jungen Claire Danes und dem sehr, sehr jungen Jared Leto. Jared Leto. Gibt es nur eine Staffel von, tolle Grunge-Musik von Sonic Youth oder von Buffalo Tom. Und da übrigens der Charakter des Ricky. Das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich möglicherweise der erste schwule junge Mann in einer Teenie-Serie, wo das verhandelt wird. Und die Serie ist wirklich toll. Die hat so einen Grunge-Look. Müsste ich mir mal wieder angucken, ob mir die heute noch gefallen würde. Aber kann ich mir vorstellen, dass die besser gealtert ist als Dawson's Creek.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch ein paar aufbauende Unterhaltungsempfehlungen rausgegeben. Jetzt können wir uns auch langsam in den Feierabend verabschieden. Ne?
Genau. Hast du noch was auf eine heitere Note?
War das nicht heiter genug?
Das war wirklich, diese Folge war wirklich mehr als heiter.
Ja, wir sind doch vom Tod weggekommen.
Genau.
Zur Unterhaltung.
Also aber auch der Tod kann ja was Heiteres haben. Ich empfehle da nochmal von Johann Sebastian Bach das tolle Stück Liebster Gott, wann werde ich sterben? Oder auch, es gibt auch, glaube ich, auch einen Choral, der heißt, ich freue mich auf meinen Tod.
Echt?
Ja, also das ist ein ganz anderes Verhältnis.
Der macht keine Gefangenen.
Nein, das ist einfach da im tiefen Glauben ist das ein ganz anderes Verhältnis zum Ableben. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
Ja, Glauben und Musik, das ist sowieso das Thema vielleicht für die nächste Folge.
Ah ja, okay. Kannst du da, wenn du da was Kleines vorbereitest für uns, das würde mich sehr freuen.
Gut, alles klar.
Ja.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ciao, macht's gut, Leute.
Jo, tschüss.
Macht eure Hausaufgaben, ne?
Ja.
Ist ja klar. Das ist hier. Irgendwie die Klausuren stehen an.
Ja. Klar.
Bis dann.
Tschüss.